Welcome to the Sport Passion Podcast. And here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. Es geht weiter mit den Folgen Hot, Neutral und Nord für die jeweiligen Divisions. Allerdings habe ich einen kleinen Wechsel vollzogen. Statt der Central gibt es heute die Übersicht über die Pacific, weil es einen Trade gegeben hat innerhalb der Pacific Division und auf den werde ich im weiteren Verlauf der Sendung eingehen. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, die Pacific vor der Central dann zu besprechen. Wir beginnen wie immer von hinten und das letzte Team in der Pacific und das letzte Team in der Western Conference, das sind die Vancouver Canucks. Und wenn ihr euch daran erinnert, auch an die Saisonvorschau, vielleicht auch ans letzte Jahr, dann war man sich ja nicht so ganz sicher, was sind die Canucks. Die wollten eher in Richtung Playoffs als woanders hin. Und die Tatsache, dass sie sich jetzt eben auf dem letzten Platz befinden, ist natürlich schon etwas, was dann darauf hindeutet, wie die Saison bisher war, nämlich nicht wirklich gut. Sie haben den vielleicht besten Verteidiger in der Geschichte der Franchise getauscht und abgegeben und sind jetzt ganz, ganz klar im Rebuild, was vielleicht erstmal eine positive Nachricht ist, weil man ja auch nicht immer sich eingestanden hat in Vancouver, dass ein Rebuild eine Maßnahme sein kann, um dann entsprechend irgendwann wieder mal durchstarten zu können, aber zumindest ist bei den Verantwortlichen das Ganze jetzt soweit angekommen. Aber schauen wir doch nochmal auf ein paar konkrete Dinge. Also zum einen, wer ist hot, wer ist ganz gut? Da muss man immer noch Kiefer Sherwood nennen. Der hat 17 Tore in 44 Spielen. Das ist ein Kurs auf 29 Tore. Seine bisherige Bestmarke, die waren 19 Treffer. Allerdings muss man auch sagen, er hat halt kaum Vorlagen und das führt dazu, dass er trotz dieses wirklich guten Wertes bei den geschossenen Toren, bei den selbstgeschossenen Toren, bei den Punkten aktuell seine Bestmarke sogar verpassen würde, wenn man das auf die Saison hochrechnet. Also so ein bisschen eine One-Man-Show in der Offensive da teilweise und wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich wird er sowieso nicht die Saison in Vancouver beenden und vor Olympia, wahrscheinlich eher vor der Trade-Deadline, dann den Verein wechseln. Aber bisher ist das für ihn eine, zumindest was die Tore betrifft, sehr, sehr gute Saison. Da muss man noch jemanden nennen, der bisher jedenfalls eine gute Spielzeit hatte bei den Stürmern. Und ich rede von Max Sesson. Der ist 25 Jahre alt und hatte bisher nur 29 Spiele überhaupt insgesamt absolviert und dabei 7 Punkte. Und aktuell ist er bei 9 Toren und 11 Punkten in 45 Spielen, aber man sieht auch schon bei ihm, dass bei den Canucks es eben einige Spieler gibt, die treffen, aber nicht so viele Assists haben, was eben dann ja so ein Stück weit darauf hindeutet, dass die Offensive einfach nicht so ausgeglichen ist, wie man das im Normalfall hat. Und das deutet dann auch schon auf ein paar Probleme hin, auf die wir jetzt kommen. Wer neutral ist, aktuell würde ich sagen, ist Thatcher Demko. Der hat einen Goal Save Above Expected Wert von 2. Fangquote ist ungefähr bei 90, der Gegentorschnitt ist etwas unter 3 und die Fangquote insgesamt des Teams ist auf Platz 15 bei 5 gegen 5, also da sind sie einfach nur durchschnittlich unterwegs, die Vancouver Canucks, was ja vielleicht auch bei den Torhütern etwas Positives ist. Was läuft aber schlecht? Naja, ganz klar, sie schießen einfach zu wenig Tore, Platz 30 nur in der Kategorie zusammen mit den Los Angeles Kings. Das ist nicht wirklich gut. Da musst du auch sagen, dass sie beim Unterzahlspiel schlecht sind. Da sind sie auf Platz 30 und dazu noch bei den Gegentoren, denn da fangen sie sich die meisten. Das ist eine absolut schlechte Kombination. Wenig Tore, die meisten Gegentore führt natürlich eben dazu, dass du dann am Ende der Liga stehst und exemplarisch einfach nochmal rausgenommen. Der Topscorer Elias Pettersson mit 29 Punkten in 40 Spielen, was man vielleicht sogar so ein bisschen als Stabilisierung sehen kann von dem, was er teilweise dann in den letzten Jahren aufs Eis gebracht hat. Aber er ist eben dann auch derjenige, der das meiste Geld bekommt. Und zwar, das ist kein Druckfehler, 11,6 Millionen und das noch 4 weitere Jahre über diese Spielzeit hinaus. Und das ist eben das, was den Vancouver Canucks Probleme bereitet. Ihr vermeintlich bester Spieler wird viel zu gut bezahlt und das führt eben dann dazu, dass sie da so eine Diskrepanz haben bei vielen, vielen Bereichen. Das nächste Team, über das ich rede, das sind die Calgary Flames. Und die Calgary Flames, die sind eben auch Vorletzter in der Pacific, weiterhin hinten mit drin. Allerdings nicht mehr ganz so schlecht, wie das vielleicht zu Saisonbeginn war. Also auch da so ein bisschen sich stabilisiert. Trotzdem gibt es auch da Dinge, die nicht gut laufen. Aber wir beginnen wie immer mit dem, was hot ist. Und hot ist zumindest einer der Torhüter in Calgary. Und natürlich haben wir alle vor der Saison gewusst, dass das Devin Cooley ist. Nee, also natürlich haben alle mit Dustin Wolf gerechnet. Aber Devin Cooley ist wirklich gut unterwegs. Plus 11,7 in nur 15 Spielen. Das ist sehr, sehr gut. Auch die normalen Zahlen, 92er Fangquote, 2,2 der Gegentorschnitt. Also er ist auf jeden Fall eine der wirklich positiven Überraschungen bei den Calgary Flames. Was man auch sagen muss, und das erstaunt dann, wenn man nachher die anderen Zahlen sieht, die Offensive an sich ist gar nicht so schlecht, wenn man sich die Heatmap anschaut. Also die Versuche der Calgary Flames, da ist relativ wenig Blau mit dabei, das viel, viel so leicht Rotes. Und da spielen sie eben gar nicht so schlecht im offensiven Drittel. Allerdings ist das Finishing sehr, sehr schlecht. Und dann kommen wir eben gleich zu dem Problem. Platz 29 nur, was die eigenen Tore betrifft. Das ist sehr, sehr schlecht. Platz 30 im Powerplay. Auch das ist einfach zu wenig. Und die Topscorer oder der Topscorer ist Nazem Kadri mit 33 Punkten in 48 Spielen. Ich hatte in der letzten Folge über Montreal geredet, dass die drei Leute haben, die einen Punkt pro Spiel im Schnitt haben. Bei Calgary ist einer Topscorer, der macht dann ja einen Zweidrittelpunkt. Also ist ein Drittel schlechter im Vergleich zu drei verschiedenen Spielern bei den Canadiens und dementsprechend da auch die Flames weiter hinten. Und es sei nochmal daran erinnert, wenn wir eben schon über Patterson gesprochen haben, Jonathan Huberdeau hat 21 Punkte in 43 Partien für die Calgary Flames und ich mache mir einmal mal die Gehaltsseite auf. Er ist auch Topscorer mit 10,5 Millionen. Das ist dann vom Verhältnis her noch schlechter als das, was Elias Patterson hat. Dann kommt eine Mannschaft, die da so ein bisschen überraschend steht, und zwar die Los Angeles Kings. Die Los Angeles Kings sind eine Mannschaft, wo ich gedacht hätte, Mensch, wenn die anderen so ein bisschen wieder schwächeln, wie zum Beispiel Edmonton Anfang der Saison, aber auch Vegas zwischendurch, dass da die Los Angeles Kings durchaus profitieren können, dass sie sich vorne wieder so ein bisschen mit festsetzen, dass sie dann eben sich einen sicheren Playoff-Rang holen. Das ist aber im Moment nicht der Fall. Und da ist es auch so, dass es da verschiedene Punkte für gibt. Und da fange ich dann an der Stelle vielleicht einfach mal mit Nord an. Und sie haben ein ähnliches Problem, was die beiden vorher auch hatten. Sie treffen einfach zu wenig. Ich hatte es schon erwähnt. Vancouver ist auf Platz 30 mit den Kings zusammen. Dementsprechend da wirklich nicht viele Tore, die sie haben. Auch das Powerplay 15,9%, Platz 28. Richtig, richtig schlecht. Und was noch dazu kommt, ist, dass sie auch in der Defensive ein Problem haben, zumindest bei einem Verteidigerpaar. Und das ist vollkommen überraschend. Brian Dumoulin und Cody Ceci auf Platz 29 von 35 Verteidigerpaaren, wenn man da eine Spielzeit anrechnet von 400 Minuten und mehr. Und das zeigt eben einfach, dass die richtig Probleme haben. Und das ist noch ein Wert, der ganz gut war. Bei den tatsächlich geschossenen Toren sind sie noch schlechter. Das heißt, wenn sie auf dem Eis ist, freuen sich die Gegner. Und fürs eigene Team wird's sehr, sehr gefährlich. Trotzdem muss man sagen, ist die Defensive auf Platz Nummer 4 in der Liga. Und auch insgesamt der Expected Goals Wert ist gar nicht so schlecht. Da sind sie auf Platz 6. Also sie haben eigentlich eine gute Defensive. Das ist Fakt. Sie haben in der Theorie auch eine gute Offensive. Die treffen halt einfach nur nicht. Und ja, das kommt dann eben zusammen und deswegen sind sie im Moment außerhalb der Playoffs. Und wenn man einen einzelnen Spieler noch mit rausnehmen will, dann habe ich mir einfach wirklich Corey Perry rausgesucht. Der ist 40 Jahre alt, hat 23 Punkte in den 37 Partien, die er bisher hatte. Und das ist hochgerechnet sein bester Schnitt seit der Saison 2017-2018. Also der ist wirklich eine positive Überraschung weiterhin für die Los Angeles Kings. Er ist natürlich unglaublich langsam, aber das, was er machen kann, das trägt er bei. Und ja, da könnten die Kings im Normalfall auch ein bisschen mehr draus machen, gelingt ihnen aber nicht. Natürlich, Philip Deneau ist ein Punkt, wo man drüber reden muss. Den haben sie abgegeben, ganz klar. Also das zeigt eben, das hat nicht gepasst zusammen mit ihm und den anderen dann nach ein paar doch ganz erfolgreichen Jahren. Vor allem das erste war ja relativ gut, auch was die Offensive betrifft für die Los Angeles Kings. Und das zweite ist eben, dass Anze Kopitar auch des Öfteren jetzt verletzt war. Und der fehlt ihnen dann natürlich, weil er ein sehr guter defensiver Center ist, aber einfach auch offensiv immer solide war. Und das ist im Moment einer der Punkte, der den Kings Probleme bereitet. Der Nachbar aus Anaheim ist zumindest ein bisschen besser platziert, aber auch nicht mehr da, wo sie zu Saisonbeginn standen. Überhaupt nicht, da waren sie ja mal an der Spitze der Division. Und sie sind auch nicht da, wo man sie erwarten durfte. Denn wir sind schon davon ausgegangen, zumindest ich und viele Experten auch, vor der Saison, dass die Anaheim Ducks relativ gute Chancen haben, unter die Top 3, Top 4 zu kommen. Und wie gesagt, sie sind im Moment auf Position 5, zumindest bei meinem Stand hier. Es ging gut los. Sie sind auch ein Team, was richtig gut Offensive generiert, was die viertmeisten Schüsse abgibt in der Liga, was mit Leo Carlsson und Carter Gauthier auch zwei richtig gute Spieler hat. Carlsson einen Punkt pro Spiel, Gauthier auch ganz, ganz gut dahinter. Sie sind ein Team, was unglaublich viel auch skatet, die drittmeisten Meilen oder Kilometer auf 60 Minuten gerechnet. Und sie sind auch ein Team, was relativ viel Zeit außerhalb der eigenen Zone verbringt. Also da sind sie auch das Team mit Vegas zusammen, was die meiste Zeit in der neutralen Zone oder in der offensiven Zone verbringt aus der Pacific Division. Also das sicherlich alles gute Werte. Was aber ein Problem ist, sie schießen zwar viel, aber zumindest im Powerplay treffen sie nicht. Nur Platz 26, dann fangen sie sich sehr, sehr viele Gegentore ein. Platz 31, über 3,5 Gegentore pro Spiel. Und die Torhüter sind in Kombination minus 15 alle zusammen bei Goal Save Above Expected. Keiner hat einen Wert über 89% Fangquote. Der niedrigste Gegentorschnitt ist 3,08 bei den Torhütern. Und das ist natürlich eben dann alles etwas, was zusammengenommen dazu geführt hat, dass Anaheim nicht so gut ist, wie man vor der Saison erwartet hat. Ein bisschen das Gegenteil der Fall ist bei den San Jose Sharks. Denn da bin ich auch davon ausgegangen, dass sie noch nicht so weit in der Entwicklung sind, dass sie wirklich vielleicht einen Wildcard-Platz belegen können. Aber aktuell sind die Sharks zumindest in der Region, wo sie sich dann für die Playoffs qualifizieren könnten. Und natürlich allen voran, der Hauptgrund dafür ist Macklin Celebrini. 24 Tore, 72 Punkte in 47 Spielen. Ihr habt vorhin übrigens gehört, ne? Also bei den anderen, wer da die Topscorer sind. Wir kommen auch gleich noch auf ein anderes Team mit den Topscorern. Und Celebrini ist eben einfach absolute Elite, gehört zu den besten Spielern der Liga jetzt schon. Und dazu kommt noch ein Will Smith mit 30 Punkten in 34 Partien. Einen Wennberg zum Beispiel auch mit 32 in 47. Das ist jetzt, habe ich mir auch nochmal mit rausgenommen. Ist natürlich nicht eine Mega-Zahl, die jetzt ligaweit nicht auffällt, aber für ihn schon sehr, sehr gut. Und insgesamt die Offensive, die gesamte Offensive wird von Macklin Celebrini so mit nach oben gezogen und auch von den anderen Jungen. Das ist schon sehr, sehr gut, finde ich, für den Zeitpunkt, in dem sie sich befinden. Sie haben 7 Spieler mit einer zweistelligen Toranzahl. Also das ist einfach gut und natürlich liegt es auch daran, dass sie eine sehr gute Abschlussquote haben, Platz 7 in der Liga, vor allem bei 5 gegen 5 dann eben gut. Und deshalb die San Jose Sharks in vielen Spielen offensiv sehr, sehr gut unterwegs. Bei den Toren insgesamt, muss man aber sagen, sind sie Durchschnitt. Platz 16, 3,11, fand ich persönlich erstaunlich, nachdem ich die ganzen Spielerzahlen gesehen habe. Aber naja, da können sie das noch nicht so ganz umsetzen. Und kommen wir zu den Problemen. Was ist Nord? Natürlich der Gegentorschnitt, Platz 30, auch da über 3,5 Tore. Dann auch die Advanced Metrics, also beim Expected Goals Wert sind sie Vorletzter. Bei den Torchancen sind sie nur auf Platz 26. Die Heatmap sieht relativ blau aus, gibt nur einen Bereich vorm Tor und der ist auch nicht so tiefrot, wie das idealerweise der Fall wäre. Also da ist noch viel Luft nach oben für die San Jose Sharks, auch wenn das in vielen Spielen dann schon sehr, sehr gut aussieht. Aber wie gesagt, da sind dann einzelne Akteure, die da wirklich herausragen. Eine weitere Überraschung für mich sind die Seattle Kraken und eine absolut positive Überraschung aus deutscher Sicht, und da freue ich mich wirklich sehr drüber, ist in dem Fall bei Hot zu finden Philipp Grubauer mit 91,6%, 2,46 der Gegentorschnitt und was noch wichtiger ist fast, plus 9,7 bei Goals Save Above Expected. In den letzten Jahren war er immer wieder unten in dieser Statistik und dieses Jahr ist es sehr, sehr gut, was seine Entwicklung betrifft, und das lässt natürlich auch hoffen auf Olympia aus deutscher Sicht, weil er da sicherlich erstmal die Nummer 1 sein wird, und er zeigt wirklich gute Leistungen, hat da die Kurve bekommen, und das hilft eben den Seattle Kraken, um aktuell auch überraschend gut im Rennen zu sein. Es liegt auch insgesamt an der Defensive. Es gibt da kaum Bereiche, die so wirklich tiefrot sind. Es ist jetzt auch nicht so viel dunkelblau, aber sie haben schon eine recht solide Defensive, die Seattle Kraken. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer reingeht, dann wird es schon dünn. Expected Goals vor sind sie letzter bei 5 gegen 5. Zeigt also, dass sie da extreme Probleme haben, selbst Offensive zu generieren. Und wenn ich jetzt eben von dieser defensiven Heatmap gesprochen habe, die Offensive müsste man als Cold Map sehen bei den Seattle Kraken. Das ist wirklich unfassbar, wie wenig sie da in irgendeiner Form Chancen generieren. Auch bei den Torchancen nur 42% in den Spielen, wo sie sind, bei hochkarätigen Torchancen. Das heißt also, ne, die Gegner haben 60% der Torchancen, die wirklich, wirklich gefährlich sind, und ja, das ist einfach schlecht, was die Offensive da betrifft bei Seattle. Und ich habe eben ja schon von ein paar Topscorern gesprochen. Die beiden Topscorer bei Seattle haben nach 45 Partien 31 Punkte. Nach 45 und nach 47 Partien 31. Macklin Celebrini 72, Topscorer Seattle 31. Also da sieht man schon, das ist schlecht. Und dann hatte ich ja vorhin davon gesprochen, die Werte von Verteidigerpaaren. Da habe ich ja die beiden Dumoulin und Ceci von Los Angeles genannt. Die letzten in dieser Kategorie Expected Goals sind Vince Dunn und Adam Larson von den Seattle Kraken als Verteidigerpaar. Schlechtestes Verteidigerpaar, wenn man über 400 Minuten anrechnet, ligaweit. Also das ist dann eben auch so ein Punkt, wo du sagst, an sich Verteidigung gut, aber die beiden sind dann auch in der Offensive so harmlos. Also das ist natürlich auch ein Problem von Seattle, dass die Verteidiger einfach da nicht wirklich viel Offensive mit beitragen. Und das ist sehr, sehr deutlich, wenn man sich eben dann Dunn und Larson da anschaut. Ein Team, das natürlich in der Offensive wirklich gut besetzt ist, das sind die Edmonton Oilers. Und sie sind vor allem gut im Powerplay, 33,1%, Platz 1 ligaweit. Das einzige Team mit über 30% Erfolgsquote. Das sorgt dafür, dass sie dann insgesamt 3,4 Tore pro Partie erzielen. Das ist in der Western Conference nach den Avs der zweitbeste Wert. Da sind sie schon wieder ein Spitzenteam geworden, und natürlich allen voran Connor McDavid, 50 Spiele, 30 Tore, 85 Punkte. Das wären hochgerechnet 49 Tore und 139 Punkte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er nach dem langsamen Start eher in Richtung 50 und 140 plus tendiert. Ist natürlich auch immer so ein bisschen abhängig davon, wie er dann auch nach Olympia drauf ist, hoffentlich gesund, und vor allem auch, wie viele Pausen sie ihm dann vielleicht auch geben werden. Im letzten Jahr war es ja dann tatsächlich so, dass er da in der Phase, gab es ja keine Olympiapause, aber zumindest so in dem Bereich, auch mal dann nach dem Four Nations Face-Off ein bisschen pausiert hat. Wo sind die Oilers neutral? Bei den Gegentoren. Da sind sie auf Platz Nummer 17. Wenn du also eine sehr gute Offensive hast, durchschnittliche Defensive, das ist schon mal zumindest eine Formel, die dir vielleicht ermöglicht, dann auch Heimrecht zu haben. Ist ja im Moment die Situation an der Spitze der Pacific noch relativ offen, wobei die Golden Knights jetzt ein bisschen Vorsprung haben, auch 2 Spiele weniger. Aber es wäre durchaus noch möglich, dass die Oilers sich dann vielleicht auch mal einen Division-Titel sichern können nach langer, langer Zeit. Ich weiß gar nicht, haben sie irgendwann in den 90ern noch einen Division-Titel gehabt? Das muss schon sehr lange her sein. Aber es gibt natürlich auch bei den Oilers ein paar negative Punkte. Bei den Torhütern hat sich das Ganze zumindest schon mal stabilisiert, aber bei den Stürmern, da haben sie durchaus Probleme. Und da ist natürlich zu nennen Trent Frederick, denn der war derjenige, der einen großen Vertrag unterschrieben hat im Sommer. Und da war es schon so, dass man so ein bisschen mit dem Kopf geschüttelt hat, einmal über die Länge, aber auch über die Höhe, 3,85 Millionen. Und die Länge ist bis 2033 und aktuell hat er 2 Tore und 3 Punkte nach 48 Partien. Ja, das ist dann mal eben etwas mehr als 1 Million pro Punkt. Herr McDavid müsste dann ziemlich viel verdienen. Und Andrew Mangiapane, den habe ich auch noch genommen. Könnte man jetzt sagen, naja, 6 Tore, 12 Punkte nach 44 Spielen ist auch nicht so besonders gut. Man muss allerdings auch erwähnen, im letzten Jahr hatte er 14 Tore, 14 Vorlagen für die Washington Capitals. Das war dann auch nicht so viel mehr, wenn man das hochrechnet. Seine Zeiten, wo er richtig gescored hat, sind schon ein bisschen her. Das war bei Calgary. Und natürlich hat man gehofft, dass er im Umfeld der 3-Seitel-McDavid-Reihen dann auch profitieren kann, Andrew Mangiapane. Es war halt bisher noch nicht so. Erinnert so ein bisschen an letztes Jahr an Arvidsson und an Jeff Skinner, die ja dann auch nicht so explodiert sind offensiv, wie man das auch vor der Saison vielleicht erwarten konnte. Ja, das sind so die Not-Punkte, die ich mir bei den Oilers aufgeschrieben habe. Ein Team, was einen schlechten, einen langsamen Saisonstart hatte, aber zumindest sich stabilisiert hat. Ich denke, Zach Hyman ist sehr, sehr wichtig gewesen, dass er zurückkommt und dass er da eben dann auch vorne mit in der Offensive präsent ist. Sie hatten natürlich auch ein paar Verletzungen. Jack Roslovic sei da zu nennen, der auch eine sehr, sehr gute Ergänzung ist. Hätte man vielleicht auch bei Hort mitnehmen können. Aber insgesamt sehen die Edmonton Oilers aktuell schon wesentlich besser aus, als das noch vor 1,5 Monaten der Fall war. Und dann kommen wir zur aktuellen Nummer 1 in der Pacific Division und das sind die Vegas Golden Knights. Und wir kommen zum großen Trade der letzten 24 Stunden. Ich habe auch irgendwo, ich weiß gar nicht, ob es bei The Athletic war, Blockbuster gesehen. Ich finde, dass mit dem Begriff Blockbuster so ein bisschen inflationär umgegangen wird an der Stelle. Denn wenn ich jetzt den Trade vergleiche mit dem von Quinn Hughes, dann muss ich sagen, dann war das jetzt eher ein Tradechen im Vergleich dazu. Natürlich signifikant insoweit, dass ein sehr guter Verteidiger gewechselt ist, dass auch da entsprechend vielleicht Auswirkungen in Richtung Playoffs sind, aber das jetzt als kompletten Blockbuster zu bezeichnen, naja gut, fangen wir erstmal an mit den Details. Die Vegas Golden Knights, die bekommen Rasmus Andersson von den Calgary Flames für die Hälfte seines Gehalts. 50% bleiben in Calgary. Die Flames bekommen dafür Zach Whitecloud, den 2027 Erstrundenpick von den Vegas Golden Knights. Der ist Top 10 protected. Einen Conditional Zweitrundenpick, der ein Erstrundenpick werden könnte, wenn die Golden Knights den Stanley Cup in diesem Jahr gewinnen. Und das defensive Prospect Abram Weeb oder Weeby. Weiß ich nicht, wie man das ausspricht. Ja, erstmal vielleicht aus Sicht von Calgary. Bei Weeb würde ich sagen, können wir schnell abhandeln. Der ist 22, ist College Player. University of North Dakota hat 3 Tore, 11 Vorlagen in 24 Spielen. Der ist ein Siebtrunden-Pick gewesen der Vegas Golden Knights. Die Wahrscheinlichkeit, dass der noch in der NHL auftaucht, ist sehr gering. Die Erstrunden-Picks oder den Erstrunden-Pick und der Zweitrunden-Pick, die sind insoweit interessant. Die Vegas Golden Knights haben schon den 2026er Erstrunden-Pick der Golden Knights, also die Calgary Flames haben den 2026er und jetzt eben den 2027er Erstrunden-Pick. Wenn es gut läuft für Calgary, bekommen sie 3 Erstrunden-Picks von Vegas hintereinander. Aber natürlich dabei eben auch eingeschränkt, das sind dann immer hohe Erstrunden-Picks und nichts, was eben dann in den Lottery-Pick-Regionen ist im Normalfall. Und der war ja auch Top 10 protected. Also da eben entsprechend kaum die Chance auf einen sehr, sehr guten Draft-Pick vorne. Dann ist es so, dass vielleicht auch Zach Whitecloud jemand ist, den sie noch weitergeben können, wo sie sich dann noch mehr holen können und wo man aus Rasmus Andersen und seinem Marktwert vielleicht nochmal Draft-Picks oder auch ein Prospect mit rausholen kann. Ich glaube, das wird so dann das Ziel sein. Schwenken wir ein auf Vegas. Ich habe eben schon Noah Hanifin erwähnt. Der wird vielleicht der neue alte defensive Partner von Rasmus Andersson. Die beiden haben ja schon früher zusammengespielt, waren dann ein richtig gutes Duo, weil sie beide Offensive bringen, weil sie beide dann auch zusammen defensiv kompakt stehen können, weil sie Spieler sind, Verteidiger sind, die viel zusammen machen können. Und vor allem haben die Vegas Golden Knights jetzt auch wieder jemanden, der ein Rechtsschütze ist. Das war vorher eben nicht der Fall. Und da wird Andersson jetzt sicherlich eine Lücke füllen. Er hat im Schnitt in den letzten Jahren 10 Tore pro Saison erzielt und ist jetzt aktuell schon bei dieser Zahl. Also er hat 30 Punkte, glaube ich, jetzt in der Saison. Und das ist natürlich ein richtig guter Wert, wenn man daran denkt, was ich vor ein paar Minuten erzählt habe, dass die Calgary Flames offensiv wirklich Probleme haben. Und dementsprechend ist es schon so, dass Rasmus Andersson jemand ist, der da einen guten Mix ergänzt bei den Vegas Golden Knights und ihnen ein bisschen mehr Offensive bringt, als vielleicht dann eben entsprechend bis zu diesem Zeitpunkt vorhanden war. Was man auch sagen muss, was sicherlich ein absolutes Schnäppchen ist für die Vegas Golden Knights, ist einfach die Tatsache, dass sie sogar Gehalt eingespart haben mit diesem Trade, denn das halbe Gehalt von Rasmus Andersson, und nur das müssen sie ja bezahlen, liegt niedriger als das ganze Gehalt von Zach Whitecloud, und das ist natürlich auch nicht schlecht. Du verbesserst dich, sparst Geld ein, und sind wir mal ehrlich, die Draftpicks, die interessieren die Vegas Golden Knights sowieso nicht. Also von daher ist das sicherlich etwas, was in vielen Punkten Sinn macht. Natürlich ist es auch so, dass sie damit auf die weiterhin vorhandene Situation reagieren, dass Alex Pietrangelo fehlt, wahrscheinlich die komplette Saison. Vielleicht sogar wird er seine Karriere beenden müssen. Das weiß man aktuell ja noch nicht. Und da ist es so, dass sie jetzt eben mit, wenn man sich die vier vorne anschaut, normalerweise Theodore, Noah Hanifin, Braden McNabb, Rasmus Andersson ist schon gut, Jeremy Lauzon noch mit dabei, Ben Harten. Das sind schon sehr, sehr gute Verteidiger, die Vegas hat. Es ist jetzt vielleicht nicht dieser Nummer 1 Verteidiger dabei. Ich habe vorhin einen Quinn Hughes genannt oder wenn man einen Evan Bouchard nimmt, zum Beispiel vom Edmonton, dann fehlt Vegas so ein Spieler. Das gleichen sie, glaube ich, durch etwas mehr Tiefe aus. Und man muss auch sagen, Braden McNabb übrigens ist aktuell verletzt. Also auch das vielleicht ein Grund, warum sie dann jetzt auch gesagt haben, wir ziehen das Ganze durch und nicht gewartet haben bis nach Olympia. Übrigens das mal schon mal als Zeitinfo. Ich glaube, vom 5. Februar gibt es bis, keine Ahnung, irgendwann 20., 25. Februar, glaube ich, einen Trade-Freeze, also einen Roster-Freeze, weil da eben die Olympiapause ist und weil während Olympiaspieler nicht getauscht werden dürfen. Also haben die Vegas Golden Knights jetzt so knapp zwei Wochen davor gehandelt. Und es ist natürlich auch so, dass sie damit erstmal den Spieler anderen Teams wegnehmen. Die Dallas Stars waren zum Beispiel auch eine Mannschaft, die öfter mal genannt wurde, rund um Rasmus Andersson. Die Boston Bruins waren wohl ganz nah dran, aber die Bruins wollten nur investieren, wenn sie auch die Garantie bekommen, dass Andersson einen neuen Vertrag unterschreibt und dann im Prinzip verlängert. Und die Garantie gab es nicht. Nur, jetzt kann man sagen, naja, Vegas hat ja auch die Situation, dass er nicht verlängert hat. Das ist richtig. Aber im letzten Sommer, meine ich, war es so, dass Andersson bereit war, zu den Vegas Golden Knights zu gehen. Da war es aber so, dass das Paket den Calgary Flames nicht gepasst hat. Das heißt, es war schon die Bereitschaft da, zu dem Standort getauscht zu werden. Und das deutet ja darauf hin, dass er Andersson dann auch bereit ist, dort eine Verlängerung zu unterschreiben. Wie gesagt, noch ist es nicht so weit. Auch da, die Vegas Golden Knights agieren einfach immer für das Hier und Jetzt, für diese Saison. Da ist so gut wie gar keine Orientierung an der Zukunft. Ist ungewöhnlich, aber ja gar nicht so erfolglos gewesen, ne? Wenn man sich anschaut, wie die Geschichte seit Bestehen der Franchise bisher dort verlaufen ist. Und dementsprechend ist das für mich ein Win-Trade für Vegas. Andersson ist für mich jetzt nicht der Unterschiedsspieler. Er ist für mich jemand, der
zu einem anderen sehr guten Verteidiger passen muss, ob das jetzt Hennefin ist, den ich auch nicht so hoch einschätze, und dann eher Shea Theodore, den ich noch ein Stück besser finde, muss man sehen. Sie haben gute Verteidiger vorne, nochmal, aber sie haben für mich einfach nicht diesen einen Top-Verteidiger, den sie auch nicht unbedingt brauchen, die Vegas Golden Knights. Ne? Also nicht falsch verstehen, die brauchen jetzt keinen, der alles kann, der auch offensiv seine 30 Tore macht. So einen braucht Vegas nicht. Als Ergänzung ist Rasmus Andersson da schon sehr, sehr passend. Aber für mich eben deswegen auch kein Blockbuster an der Stelle. Und was in Vegas einfach wirklich wichtig sein wird, ist die Torhüter-Position. Da ist es ja so, dass Akira Schmidt ihm im Moment immer so ein bisschen den Hintern gerettet hat. Carter Hart ist ja jetzt auch wieder verletzt. Aiden Hill ist zwar wieder zurück, aber ja, ist auch die Frage. Also da hätte ich eher so meine Zweifel dran. Und dann muss man sowieso sehen, wie die Matchups dann laufen. Also für die kann es ja dann auch so aussehen, dass sie in der zweiten Runde Edmonton bekommen. In der dritten Runde bekommen sie einen aus Dallas, Colorado, Minnesota. Wird auch nicht einfach der Weg ins Finale. Und deswegen vielleicht auch das Bestreben wieder von Vegas, dort die Division zu gewinnen, damit man dann in der ersten Runde zumindest einen etwas leichteren Gegner hat auf dem Papier und dann den härteren eben dann mit wahrscheinlich Edmonton in Runde Nummer 2. Damit steigen wir auch ein dann in die Hot Neutral Not Liste für die Vegas Golden Knights. Powerplay ist auf Platz 4 mit 27,1%. Da wird Andersson auch sicherlich Spielzeit bekommen, aber das ist schon jetzt sehr, sehr gut. Wer auch sehr gut unterwegs ist, ist Jack Eichel. Aktuell 56 Punkte in 40 Partien. Könnte sein, dass er die 100-Punkte-Marke knackt. Aber ja, da fehlt ihm aktuell so ein bisschen was im Durchschnitt. Er hat auch ein paar Partien verpasst. Wird sicherlich nicht so super wichtig sein, insgesamt auch nicht fürs Team. Aber wie gesagt, das könnte passieren. Die Vegas Golden Knights haben schon eine gute Defensive, unter anderem deshalb, weil sie wenig Schüsse zulassen. Nur die Carolina Hurricanes lassen weniger Torschüsse zu als die Defensive der Knights und das ist schon mal sehr, sehr gut. Und umgekehrt ist die Offensive der Vegas Golden Knights vorm gegnerischen Gehäuse genauso, wie ich das dann teilweise als Idealszenario beschrieben habe. Tiefrot wie so ein Vulkan. Sehr, sehr gut, was sie da eben generieren. Was ist neutral? Die Face-Offs. Das Bully-Spiel, 50,7%, ist Mittelmaß in der Liga. Und wir haben in der Atlantic gestern gemerkt, dass das sehr wenig Aussagekraft hat darauf, wie gut ein Team ist oder eben nicht. Was läuft nicht so gut bei den Vegas Golden Knights? Naja, heute habe ich erwähnt, die gesamte Save-Percentage ist bei 88,4%. Das ist Platz 30 insgesamt in der NHL. Kein Goalie ist über 90%. Und das ist für mich eben eine der Problempositionen. Ich glaube auch, dass sie Probleme bekommen werden, weil sie weiterhin Verletzungen bekommen. Das liegt einfach auch in der Art und Weise, wie teilweise die Spieler agieren und weil es auch verletzungsanfällige Spieler sind. Auch das ist ja ein Punkt, wo Vegas des Öfteren gesagt hat, das ist uns egal, man hat einen Hurtle geholt, als der verletzt war. Hennefin ist auch nicht derjenige, der dauernd spielt. Mark Stone ist jemand, der immer mal wieder Verletzungen hat, auch Jack Eichel. Für die Vegas Golden Knights muss es einfach perfekt laufen. Alle müssen über den Playoff-Run gesund sein. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, wo ich sage, Zach Whitecloud tut ihnen jetzt nicht weh, aber er fehlt ihnen, wenn einer der Top 4 verletzt ist. Und da kann man aber auch gespannt sein, ob Vegas da nochmal nachjustiert. Übrigens, Side Note, bei Hennefin nehme ich das zurück mit den Verletzungen. Der hat eigentlich sehr, sehr zuverlässig die letzten Jahre gespielt. Immer irgendwie so 80 plus Partien. Also da hatte ich das so ein bisschen anders in Erinnerung. Aber nochmal, um zurückzukommen, Vegas braucht noch, würde ich sagen, irgendwo vielleicht den einen oder anderen Def-Verteidiger. Die Frage ist, was da noch möglich ist. Sie haben aktuell auch noch Cap-Space, 3,8, knapp 4 Millionen. Da werden sie sicherlich noch so ein bisschen sammeln, auch für die Trade-Deadline dann und nochmal den einen oder anderen Spieler holen. Aber da muss man natürlich auch sagen, irgendwann sind die Draft-Picks dann auch aufgebraucht an der Stelle. Nächsten Jahre keine Erstrunden-Picks, übernächstes oder in 2028 keinen Zweitrunden-Pick. Also klar, man kann jetzt erwarten, dass sie die Zweit- und Drittrunden-Picks aus diesem Draft, also aus dem 2026er Draft und aus dem 2027er Draft, dann abgeben werden, um nochmal vielleicht vorne noch einen zu holen und einen Verteidiger für Position 5, 6, 7, damit du bei Ausfall eben so ein bisschen qualitativ besser hochrücken kannst. Das erwarte ich noch bei den Vegas Golden Knights. Das war die Hot Neutral Nord-Ausgabe für die Pacific, ergänzt mit meiner Einschätzung und den Infos zum Trade von Rasmus Andersson aus Calgary nach Vegas. Wie immer gilt, wenn euch das gefällt, sehr, sehr gerne melden. Wenn euch das nicht gefällt, auch gerne melden und vielleicht einen Vorschlag, was ich an der Stelle anders machen kann. Ansonsten sage ich für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.
Gefällt dir der Sportpassion Podcast? Dann kannst du mich auf mehreren Wegen unterstützen. Abonniere den Podcast, bewerte den Podcast bei deiner Podcast-Plattform, teile die Links zur Sendung und wenn du den Podcast sogar finanziell unterstützen möchtest, dann kannst du das auf zwei Wegen machen. Einmal über paypal.me/sportpassion.de, sportpassion.de ein Wort. Oder wenn du sogar ein Abo abschließen möchtest und dauerhaft supporten möchtest, dann kannst du das über Steady machen. Der Link findet sich in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank für deine Unterstützung.